The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 25. Juli. Friedrich Merz hat es wieder getan. Der CDU-Chef hat sich markig geäußert, um am nächsten Tag zurückzurudern. Im ZDF-Sommerinterview sagte er am Sonntag:
Kommunalpolitik ist etwas anderes als Landespolitik und Bundespolitik. Es ist jetzt in Thüringen ein Landrat gewählt worden und natürlich ist das eine demokratische Wahl. Es ist in Sachsen-Anhalt in einer kleinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt worden, der der AfD angehört. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl, das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Und wenn dort das nochmal ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann.
Am gestrigen Montag dann das Dementi und die Rolle rückwärts. Der Parteichef twitterte: Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt, die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Damit ist die Verwirrung perfekt und das Kind trotzdem im Brunnen. Die Empörung ist groß, vor allem, und das ist neu, in der eigenen Partei. Denn im Beschluss des Hamburger CDU-Bundesparteitags vom 7. bis zum 8. Dezember 2018 hieß es und heißt es bis heute, Zitat:
Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab.
CSU-Chef Markus Söder nutzte gestern die Chance, um Friedrich Merz zu widersprechen, ohne Friedrich Merz zu nennen.
Wir müssen die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen, müssen mit der AfD auseinandersetzen. Aber wir sind ganz klar gegen jede Form der Kooperation mit der AfD. Egal ob auf europäischer, auf Bundes-, auf Landes- oder gar auf kommunaler Ebene, ein Nein heißt ein Nein.
Friedrich Merz bekommt somit rund anderthalb Jahre nach seiner Wahl zum Parteichef erstmals richtig Gegenwind aus den eigenen Reihen. Seine offensichtliche Ratlosigkeit darüber, dass frustrierte Ampelwähler lieber zur AfD gehen als zur Union, hat den Sauerländer zuletzt immer mehr zu Äußerungen verführt, die irritieren. So zum Beispiel bei der CSU-Klausurtagung in der letzten Woche, wo er sagte:
Wir werden unsere eigenen Vorschläge sehr viel konkreter noch einmal darlegen und damit auch deutlich machen, dass wir wirklich eine Alternative für Deutschland mit Substanz sind.
Ob es schlau ist, somit indirekt die AfD zum Vergleichsmaßstab für die eigene Partei zu machen, das muss Merz selbst wissen. Hat er nicht so gemeint, ist schon klar, aber hört sich erstmal so an. Das Sommerinterview hat nun das Fass zum Überlaufen gebracht und Kritik in der eigenen Partei entfacht. Dabei hatte Merz sich stets selbst doch als Mr. Anti-AfD schlechthin dargestellt. Anfang Juni war das:
Solange ich Parteivorsitzender der CDU bin, wird es keinerlei Zusammenarbeit mit dieser Partei geben. Und es gibt niemanden, der mich übertrifft in der klaren Ablehnung und Abgrenzung zu dieser Partei. Diese Partei ist ausländerfeindlich, diese Partei ist antisemitisch. Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun und hier wird es keine Zusammenarbeit geben. Unter der Hand, über der Hand, auf dem Tisch, unter dem Tisch, mit mir und uns nicht.
Das plötzliche Zucken bzw. der Eindruck, ausgerechnet beim Thema AfD-Brandmauer im Sommerinterview und die Rolle rückwärts danach, haben gezeigt, wer Friedrich Merz im Eifer des Gefechts manchmal im Wege steht. Es ist Friedrich Merz. Unsere weiteren Themen heute Morgen: Die Satirikerin und Erfinderin der Torte der Wahrheit, Katja Berlin, spricht im Interview mit Gabor Steingart über ihre Arbeit und wie sie zu ihren Witzen kommt.
Und wenn wir so wahnsinnig aufgeplusterte Empörungsdebatten haben, dann kann ich natürlich immer ganz gut da irgendwie so einen humoristischen Auffänger finden.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet über Preiserhöhungen bei Spotify. Wir gratulieren den Frauen zu einem gelungenen WM-Auftaktspiel und schauen nach Australien, denn da gibt es ein Hotel für Seepferdchen. Es ist schlimm, in einem Lande zu leben, in dem es keinen Humor gibt. Aber noch schlimmer ist es, in einem Lande zu leben, in dem man Humor braucht. Das sagte Bertolt Brecht und ja, wir leben in einem Land, in dem man oftmals viel Humor braucht. Das macht aber nichts, denn sonst wäre unser heutiger Gast arbeitslos und unser Alltag weniger bunt. Katja Berlin ist Satirikerin und Erfinderin der Torte der Wahrheit, die jede Woche in der Zeit erscheint. Die Torte der Wahrheit ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Tortendiagramm, das die gefühlte Wahrheit über ein bestimmtes Thema grafisch darstellt. Das Diagramm basiert nicht auf empirisch erhobenen Daten, sondern auf Satire. Ihr neues Buch trägt den Titel »Wofür Frauen sich rechtfertigen müssen – Die Welt von heute in satirischen Grafiken«. Die Rubrik ist mit Humor zu genießen und das folgende Gespräch, das mein Kollege Gabor Steingart vor seinem Urlaub geführt hat, auch. Los geht's!
Einen schönen guten Morgen, Katja Berlin.
Guten Morgen, hallo.
Sie stehen für die Torten der Wahrheit. Warum eigentlich Torte?
Weil es vornehmlich Kreisdiagramme sind, die bei uns umgangssprachlich als Tortendiagramme bezeichnet werden.
Und die Wahrheit, geht es da um die Wahrheit oder geht es um eine Interpretation von Wahrheit?
Ich glaube, es geht eher um eine Satire, dass meine Ansichten als die Wahrheit satirisch so betitelt werden.
Also Humor ist auf jeden Fall zu erkennen, gleichwohl zum Beispiel, wenn Sie über den Markt eine Grafik machen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt es regelt in Deutschland, ist hoch, der Balken schlägt nach oben aus, die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt es gut regelt, ist klein. Das heißt, auch wenn es hier keine statistische Beleglage und daher keine Quellenangabe gibt, steckt ja dahinter eine Wahrheit, deswegen auch Torte der Wahrheit.
Also meine Wahrheit oder meine Ansicht, aber das ist natürlich... Ich würde es nie mehr wirklich anmaßen, das als meine Wahrheit oder als die Wahrheit zu verkaufen, sondern es ist wirklich ja eher ein satirisches Produkt.
Sind Sie Satirikerin?
Ja.
Tatsächlich?
Ja.
Nicht Infografikerin?
Nein.
Auch nicht Essayistin, nicht Autorin, doch das auch Autorin, irgendwie. Autorin schon.
Das Finanzamt kennt mich als Autorin, ja.
Weil Sie so viele Bücher machen.
Genau.
Wie viele?
15 mittlerweile.
15 mittlerweile, die vor allem aus Grafiken bestehen.
Ja, hauptsächlich.
Und Sie selber können gar keine Grafik machen.
Nee.
Wie kann das eigentlich sein? Weiß nicht, Mozart und all die konnten ja ihre Instrumente doch spielen.
Ja.
Und Sie ihrs nicht.
Oh, ich kann ganz simple Tortengrafiken und Säulendiagramme kann ich machen auf so Excel-Basis über PowerPoint. Aber wenn es so richtige Grafikprogramme gibt und richtig schöne Infografiken, das kann ich nicht.
Wie finden Sie das Thema für die jeweilige Grafik der Woche? Ich habe vor mir hier die großen Themen unserer Zeit. Eine Tortengrafik, Artensterben, Klimakatastrophe, Krieg. Jemand hat im Fernsehen gegendert und das Gendern hat 90% dieser Grafik eingenommen. Darin steckt ja ein Stück Kritik an unserer Gegenwartsdebatte, die sich auf Nebenkriegsschauplätzen verkämpft. Krieg, Klima und Artenschutz geringer stuft als das Gendern. Stichwort Friedrich Merz. Aber wie kommen Sie auf diese Themen? Da haben Sie zu viel Talkshow geguckt.
Ich gucke fast nie Talkshow. Ich lese ganz viel. Ich lese mehrere Online-Zeitungen, Print-Zeitungen und lese auch die Foren und Kommentarspalten im Internet und gucke so, was bewegt die Leute, was sind gerade die Themen der Woche, welche Themen werden wahrscheinlich kommen und wo stehe ich da mit meiner Meinung dazwischen, was denke ich darüber? Und das versuche ich zuzuspitzen und ein bisschen lustig in diesen Infografiken.
Und wer ist da Ihr fleißigster Zulieferer? Ist das Friedrich Merz? Ist das Olaf Scholz? Ist das Donald Trump? Ich weiß nicht. Wer sind Ihre Lieben?
Weniger Personen als Strukturen, würde ich sagen. Wenn es dann aber doch um Personen geht, dann liefern mir natürlich genau solche Empörungsdebatten am meisten Stoff. Weil ein Punkt bei meiner Arbeit ist es ja, dass ich gucke, okay, wo ist denn der Kern jetzt dieser Debatte? Und wenn wir so wahnsinnig aufgeplusterte Empörungsdebatten haben, dann kann ich natürlich immer ganz gut da irgendwie so einen humoristischen Auffänger finden.
Wie sind Sie zum Humor gekommen? Ist ja keine deutsche Eigenschaft. Also vererbt kann das ja kaum sein. Oder sind Ihre Eltern Kabarettisten gewesen?
Nee, Lehrer.
Lehrer, ganz schlimm. Also eigentlich sind Sie sozusagen erblich vorbelastet, aber negativ wahrscheinlich.
Ich musste so zum Humor kommen. Ich glaube, dass ich, ich glaube, ich hatte schon immer irgendwie Humor und ich habe immer schon gerne gelacht, auch über Sachen. Ich habe dann aber entdeckt, dass ich ganz gut negative Gefühle in Humor verwandeln kann, als ich nach meinem Studium einen schlimmen Job in einem schlimmen Arbeitsumfeld hatte und das eigentlich nur dadurch verkraftet habe, dass ich darüber Witze gemacht habe, dass ich also meine negativen Büroerlebnisse in Pointen umgewandelt habe und die habe ich dann getwittert und habe dann festgestellt, dass andere Leute, die in ähnlichen Büros sitzen, darüber lachen konnten, so Comic Relief mäßig. Mhm. Und dass das ganz gut funktioniert, dass das uns allen vielleicht hilft, ab und zu mal auch über die ärgerlichen Dinge im Leben einfach ein bisschen zu lachen.
Handwerklich sieht es ja einfach aus, Frau Berlin, so eine Grafik. Und ist ja auch nicht so schwierig, eine Torte zu machen. Eigentlich die einfachste Form. Trotzdem, wie lang sitzt man da dran von der Idee bis zur Umsetzung?
Ich für die ganze Kolumne, es werden meistens 3 Grafiken abgedruckt. Ich liefere derzeit aber mehr, so 6, 7, 8. Und dafür sitze ich 2 Tage dran. Also einen Tag sammeln, überlegen, dann eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag zuspitzen und visualisieren.
Und was ist Ihr Lieblingsthema derzeit? Die Wärmepumpe?
Verkehrspolitik, Digitalisierung und Klima. Also natürlich gerade, wir haben halt diese Klimadebatte, die ja jetzt auch so sehr hoch kocht. Und das ist natürlich ein Thema, wo jede Woche wieder was Neues dazukommt und man jede Woche sich vielleicht über irgendwas ärgert und dann wieder am besten mache ich einen Witz drüber.
Und die Grafik selber ist ja eine Mitteilungsform, die es zwar schon lange gibt, aber die ja immer mehr an Dominanz doch eigentlich gewonnen hat in einer komplexer werdenden Welt. Gibt es da einen Zusammenhang?
Richtig. Also wir haben das damals ja auch angefangen, so ein bisschen als Antwort auf die Infografiken, die damals im Fokus erschienen sind. Das war ja so das erste Medium, was dann so diese ganz simplen Grafiken gebracht hat als gängiges Stilmittel und Illustrationen. Und ich glaube, das war damals so, als es so anfing, als wir mit unseren lustigen und damals noch unpolitischen Infografiken anfingen, dass die Leute solche simplen Tortendiagramme auch immer noch so mit Wissenschaftlichkeit verbunden haben. Also aber bis heute bekomme ich Anfragen zu meinen Daten oder zu meiner Quelle. Also dass auch dieser wirklich sehr, sehr simplen, bunten Bildchen immer noch schnell irgendwie als ernsthafte wissenschaftliche Visualisierungsform gesehen haben. Und wir haben ja so ein bisschen damit gespielt, weil wir eigentlich gedacht haben, die sind so unterkomplex, dass sie eigentlich, also dass sie nicht die Wahrheit zeigen können. Infografiken vor allem nicht so kleine können nicht die Wahrheit zeigen. Und das war so ein bisschen unser Satireansatz. Aber mittlerweile gibt es ja ganz andere Formen von Infografiken. Das ist ja jetzt ein Genre, was sich extrem weiterentwickelt hat. Komplexer geworden ist, also wirklich weit weg von dem, was ich da mache.
Und gleichzeitig ist der Schuss Humor, der da hineinkommt, wiederum singulär, weil in den normalen Infografiken, auch in denen vom Fokus damals, war Humor ja eigentlich verboten, weil es ja unserer deutschen Neigung, das jetzt sehr, sehr korrekt zu machen und die Grafik muss korrekt sein. Wo ist die Quellenangabe? Ihnen gibt es ja keine Quellenangabe.
Ich versuche jetzt schon nicht jetzt zu lügen. Also für viele meiner Grafiken suche ich auch korrekte Zahlen raus, wenn ich die irgendwie in Vergleich setze oder sowas beispielsweise. Also es gibt so eine Grafik, wer Kinder hat, aus der Sicht des Statistischen Bundesamts. Und da nehme ich die korrekten Zahlen, also wo ein bisschen mehr Frauen als Männer Kinder haben in Deutschland. Und im Vergleich, wer Kinder hat, aus Sicht der Arbeitgeber, wo es fast nur Mütter sind. Also da spiele ich halt so ein bisschen mit diesem. Das ist so ein bisschen der Humor, den ich da reinbringe, dass Arbeitgeber immer nur Mütter mit Kindern sehen und nicht, dass dann Väter vielleicht auch mal kranke Kinder zu Hause pflegen müssen oder so. Aber dieser Humorteil, der wird dann in den Vergleich gesetzt mit tatsächlich realen Zahlen.
Das heißt, Sie besorgen sich schon manchmal Zahlen, um sich das anzugucken. Ja. Ein Thema, wo Sie sagen, das ist mir in Erinnerung geblieben über all die Jahre, das ist Ihr Nummer-1-Hit, so wie bei den Stones Satisfaction gibt es so ein Nummer-1-Hit. Von Katja Berlin.
Also ich glaube, eine der beliebtesten Grafiken, das ist die, die jetzt auch in meinem neuen Buch auf dem Cover ist, wofür Frauen sich rechtfertigen müssen. Das sind so 4 gleiche Teile.
4 gleiche Teile, dass wenn sie Kinder haben, wenn sie keine Kinder haben, richtig?
Wenn sie nur Kinder haben, wenn sie nur Karriere haben, wenn sie Kinder und Karriere haben und wenn sie keine Kinder und keine Karriere haben.
Mhm. Das heißt, Frauen müssen sich immer rechtfertigen.
Frauen müssen sich für alles rechtfertigen, genau.
Außer wenn Sie bei mir zu Gast sind. Ich bedanke mich sehr bei Katja Berlin für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Schattenmächte. Die geheimnisvollsten Unternehmen der Welt. Ein Pioneer Original.
Unsere Sommerserie geht weiter. In der neuesten Folge beschäftigt sich mein Kollege Marc Saha mit der Social-Media-App TikTok. Sie könnte bald in den USA verboten werden und der TikTok-Chef wurde in einer Kongressanhörung im März in die Mangel genommen.
Washington D.C. am 23. März 2023. Ein milder Frühlingstag bei 10 Grad. Doch im US-Kongress, im Kapitol mit seiner ikonischen Kuppel, geht es hitzig zu. Der Grund heißt TikTok. Eine Ausschusssitzung, die mehr ein Verhör als eine Befragung zu werden scheint. Die Ausschussvorsitzende Kathy McMorris-Rogers setzt den Ton.
TikTok überwacht uns und die Kommunistische Partei Chinas kann das als Werkzeug nutzen, um Amerika als Ganzes zu manipulieren.
In dem vollbesetzten Saal sind alle Augen auf einen Mann gerichtet.
I am Shou Chu and I'm from Singapore.
Shou Si Chu ist der CEO von TikTok. Er hat an diesem Tag im März 2023 eine Mission. Die US-Kongressmitglieder davon zu überzeugen, dass TikTok kein chinesisches Unternehmen ist. Dass die TikTok-App keine chinesische App ist. Dass sie keine Gefahr für ihre Nutzer darstellt. Und dass er selber als Absolvent der Harvard Business School westlich geprägt ist.
And after serving in Singapore's military, I moved to the UK to attend college. And then here to the US to attend business school. I actually met my wife here. By the way, she was just born a few miles away from here in Virginia.
Doch Chu sitzt einer Reihe von Politikern beider US-Parteien gegenüber, deren Skepsis groß ist. Sie überlegen, die TikTok-App in den USA zu verbieten. Das könnte das Ende der App sein. Im Kreuzfeuer battle Chu. Er beschwört, er versucht zu erklären.
Congresswoman, I have seen no evidence that the Chinese government has access to that data. They have never asked us, we have not provided.
Well, you know what, I find that actually preposterous.
I have seen no evidence of this happening. And in order to assure everybody here and all our users, our commitment is to move their data into the United States to be stored on American soil by an American company, overseen by American personnel.
Die Nutzerdaten seien sicher, sagt Chu. Die Zweifel bleiben.
Warum halten US-Politiker TikTok für ein trojanisches Pferd von Chinas kommunistischer Partei? Wie sicher sind die Daten auf der App und welche Rolle spielt ByteDance, das Mutterunternehmen? Das erfahren Sie in unserer neuesten Folge von Schattenmächte, die geheimnisvollsten Unternehmen der Welt. Exklusiv auf thepioneer.de und den genauen Link, den finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da reden heute alle über die Pläne von Elon Musk. Welche das sind, das weiß meine Kollegin in New York. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Elon Musk zieht es also durch. Er benennt Twitter um in X. Welcher größere Plan könnte dahinter stecken?
Ja, Elon Musks Vision mit Twitter ist ja, er will mit dieser Marke X so eine Art Super-App kreieren, so ungefähr wie WeChat in China. Also ein Ort, wo man nicht nur posten und mit seinen Freunden schreiben kann, sondern auch einkaufen und sonstige Unterhaltungsformen konsumieren kann. X kommt ja auch in seiner Raumfahrtfirma SpaceX vor. Und übrigens hatte PayPal, früher als Musk es gegründet hatte, auch die Webseite und den Namen X.com. Also es kann gut sein, dass Musk alle seine Firmen in einem großen X-Imperium quasi zusammenführen will. Den Namen Twitter und das Vögelchen soll es ja bald schon gar nicht mehr geben. Und ganz ehrlich, es ist schon echt verrückt. Also man erkennt Twitter meines Erachtens gar nicht wieder. Statt diesem blauen Vögelchen ist jetzt, wenn man sich einloggt, dieses schwarze X als Logo. Und ich muss sagen, es ist schon gewöhnungsbedürftig und auch so marketingstrategisch vielleicht echt nicht der beste Move. Immerhin hat sich Twitter mit dem Vögelchen ja so als Marke etabliert. Man switchert sich also so mit den Tweets was zu. So war ja die Idee auch ursprünglich. Und auch die Analysten hier an der Wall Street sind echt kritisch. So eine etablierte Marke zu killen sei äußerst riskant, heißt es. 15 Jahre Markenetablierung seien dahin. Twitter ist ja auch schon sowas wie ein Kulturgut geworden, auch ja im Wortschatz schon irgendwie kommt es vor. Und klar kann man sagen, andere Tech-Firmen haben sich in der Vergangenheit ja auch schon umbenannt. Facebook zum Beispiel mit Meta oder Google mit Alphabet. Aber da wurde die Marke gelassen und es wurde einfach nur so ein Mutterunternehmen darüber gesetzt. Experten zufolge bräuchte Musk jetzt für diese komplette Umstrukturierung und Neuaufstellung von Twitter Zeit, Geld und Personal. Das alles hätte er nicht. Aber so oder so scheint eins sicher, Elon Musk wird Twitter, wie wir es heute kennen, killen. Was danach kommt, ist ungewiss.
Der Audio-Streaming-Dienst Spotify plant eine Preiserhöhung für seine Abonnenten. Wie hat die Aktie auf diese Ankündigung reagiert?
Ja, nicht so gut, mit 4,6% im Minus. Spotify will seine Premium-Abos um $2 teurer machen. Das ist teilweise ein Anstieg um 20%, und zwar nicht nur in USA, sondern auch in zahlreichen anderen Ländern. Betroffene Nutzer würden wohl über diesen Preisanstieg informiert, hieß es. Und das Geld soll dann genutzt werden, um den Nutzern und auch Künstlern weiteren Mehrwert geben zu können und um in dem sich ständig wandelnden Markt innovativ bleiben zu können. So wird der Schritt zumindest begründet. Die Anleger sind aber offenbar skeptisch und glauben, dass das wohl einige Nutzer abschrecken könnte. Und wie es der Firma so generell geht, das erfahren wir übrigens heute noch. Heute kommen nämlich die Quartalszahlen von Spotify raus.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass es zwischen Luxus- und Insektenhotels nun auch Seepferdchenhotels gibt. Für die besonders gefährdete Art der weißen Seepferdchen hat in Australien jetzt ein eigenes Seepferdchenhotel eröffnet. Dass ein derartiges Ressort überhaupt notwendig ist, liegt daran, dass der natürliche Lebensraum der Seepferdchen immer weiter von Menschenhand zerstört wurde, wie Mitchell Brennan vom Sydney Seahorse Project dem Spiegel berichtete.
So the reason that this seahorse species is endangered is through habitat loss. So the loss of things like seagrasses and soft corals.
Zwischen 2008 und 2015 wurde ein Rückgang von 95% der Population von weißen Seepferdchen an einigen Küstenabschnitten registriert. Das Projekt will dem entgegenwirken. Dafür wurden nun metallene Käfige im Wasser platziert, auf denen sich mit der Zeit Algen und Schwämme ansammeln. Diese sollen den weißen Seepferdchen als neuer Lebensraum dienen. Mitchell Brennan beschreibt, wie das natürlich abbaubare Metallgestell unterhalb der Vegetationsschicht wegrostet und die Konstruktion aus Algen und anderen Unterwasserpflanzen als halbnatürliches Riff den Seepferdchen eine Heimat gibt.
The hotels are made out of metal, but over time they accumulate with the natural marine biofouling. So the metal will eventually corrode away and essentially it'll leave behind a small semi-natural reef. And this will allow the seahorses to inhabit it into the future.
Eine neuerliche Untersuchung hat gezeigt, dass das Projekt bisher vielversprechend läuft. Von den freigelassenen Tieren sind 20% in den Hotelkäfigen geblieben. 10% waren sogar in freier Wildbahn trächtig. Scheinbar lassen sich die Tiere mit Luxushotels locken. Vielleicht sind Seepferdchen am Ende auch nur Menschen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass es immer noch Leute gibt, die behaupten, Frauen würden schlechter Fußball spielen als Männer. Denn die deutsche Nationalmannschaft der Frauen hat gestern in Melbourne das Gegenteil bewiesen. Mit 6:0 schlug das Team um Kapitänin Alexandra Popp die marokkanische Fußballmannschaft. Bereits in der 13. Minute schoss Alexandra Popp auch das erste Tor.
In der Mitte, da ist Alexandra Popp, 1:0 Deutschland.
Und bis zur Halbzeit setzte sie auch ein zweites hinterher.
Applaus zur Pause. Deutschland führt.
Nur 21 Sekunden nach dem Anpfiff setzt Clara Bühl mit dem 3:0 nach. Besonders bitter für die Marokkanerinnen ist allerdings das 4:0.
54. Minute. Und es ist ein Eigentor. Ait El Hasch. Die Marokkanerin als Letzte am Ball.
Und bei einem sollte es nicht bleiben. Ob Trainer Renal Pedro seinen Spielerinnen vielleicht nochmal erklären sollte, dass jede Mannschaft ihr eigenes Tor hat?
Ein bisschen wie ein Déjà-vu, wieder Felicitas Rauch. Und dann Slapstick. Und dann ist der Ball wieder im Tor, 5:0. Und wieder trägt die Torschützin nicht weiß. Es ist erneut ein Eigentor.
Das 6:0 kurz vor Spielende schossen die Deutschen dann noch selbst. Marokkos Niederlage kommentiert die Sportschau so.
Was für ein Auerauftakt auch für Marokko bei dieser WM. Die Deutschen dagegen dürfen jubeln.
Und sich von ihren Fans bejubeln lassen. Das nächste Spiel ist am Sonntag um 11.30 Uhr, denn dann spielt das Team gegen Kolumbien. Und bis dahin sind Trainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihr Team, Zitat, zufrieden, nicht mehr und nicht weniger. Yeah. Ich wünsche Ihnen jetzt einen optimistischen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen früh treffen wir uns genau hier wieder. Same time, same place.